Am Mikrofon begrüßt Sie Sophie Leudolt. Ich bin Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie der Universität Wien. Es folgen eine kurze Biografie und anschließend ein Gespräch mit Peter Zeilinger zum Werk von Emmanuel Levinas. Musikausschnitte: Xingu Hill, Alterity, Harrison Birtwistle, Pulse Shadows, Michael Levinas, Perdula. Sprecherin der Biografie und der Zitate, Sandra Lehmann.
Emmanuel Levinas, Denker der Alterität. Zur Biografie. Am 12. Januar 1906 wird Emmanuel Levinas in Kaunas, Litauen, als Sohn des Buchhändlers Jehiele Levinas und seiner Frau Dvora geboren. Levinas, der mit der Tora und der klassischen russischen Literatur von Puschkin, Tolstoi und Dostojewski aufwächst, studiert ab 1923 Philosophie an der Universität Straßburg. Hier kommt er in Kontakt mit Maurice Blanchot, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbindet. Von 1927 bis 1928 setzt Levinas sein phänomenologisches Studium in Freiburg bei Edmund Husserl und Martin Heidegger fort. 1930 promoviert Levinas mit einer Dissertation zum Thema der Anschauung in der Husserlschen Phänomenologie. Im selben Jahr erhält er die französische Staatsbürgerschaft. 1931. Zusammen mit Gabriel Pfeiffer übersetzt Levinas die kartesianischen Meditationen von Husserl. 1932. Heirat mit der Musikstudentin und Jugendfreundin Raissa Devi. Von 1934 bis 1939 arbeitet Levinas in Paris an der Alliance Israélite, einem Ausbildungsinstitut für jüdische Lehrer. 1935 Beschäftigung mit Franz Rosenzweigs Stern der Erlösung. 1940 Levinas gerät als französischer Unteroffizier in deutsche Kriegsgefangenschaft und kommt in ein Lager in der Lüneburger Heide. Seine Frau und seine Tochter überleben versteckt in einem Kloster. 1945, Befreiung und Nachricht von der Ermordung seiner Familie in Litauen. 1946 wird Levinas Direktor der École Normale Israélite Orientale, eines Lehrerausbildungsseminars der Alliance Israélite, wo er Philosophie lehrt. 1960, Beginn der jährlichen Talmud-Vorlesungen. 1961, Beginn der Lehrtätigkeit an den Universitäten Poitiers und Nanterre. 1961 erscheint Levinas Habilitationsschrift und erstes großes Werk Totalität und Unendlichkeit. Ausgehend von den Dialogphilosophien Franz Rosenzweigs und Martin Bubers entwickelt Levinas eine Philosophie der Ethik, die die ethische Neutralität traditioneller Ontologie aufgibt, indem sie die Beziehung zum Anderen analysiert. 1967. Levinas wird Professor in Nanterre, wo sich eine Zusammenarbeit mit dem französischen Philosophen Paul Ricoeur entwickelt. Von 1973 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1976 lehrt Levinas an der Pariser Sorbonne. 1974. Levinas zweites großes Werk Jenseits des Seins oder Anders als Sein geschieht erscheint. 1995. Emmanuel Levinas stirbt am 25. Dezember, 89-jährig, in Paris.
Zu einem Gespräch über das Werk und die Grundgedanken von Emmanuel Levinas begrüße ich sehr herzlich Peter Zeilinger vor dem Mikrofon.
Servus.
Peter Zeilinger ist Theologe und Philosoph und lebt und arbeitet in Wien. Emmanuel Levinas ist ein Denker, der zunehmend stärker auch im deutschen Sprachraum rezipiert wird und vor allem mit dem Schlagwort der Alteritätsethik in Verbindung gebracht wird. Ich möchte heute mit Peter Zeilinger gemeinsam versuchen, jenseits der bloßen Schlagwörter einen Weg zum Denken von Emmanuel Levinas zu finden. Das heißt, die grundlegenden Anstöße, Begriffe und Wege nachzuvollziehen, die Levinas als Philosophen so spannend machen, weil er die gesamte abendländische Tradition in gewisser Weise aus den Angeln hebt, beziehungsweise sie zumindest so beunruhigt, dass sie danach nicht mehr in unschuldiger Weise zu sich selbst zurückkehren kann. Levinas Denken, so sagt man, beginnt beim Anderen, und da möchte ich gleich meine erste Frage an dich richten. Geht das denn überhaupt, kann man überhaupt dem anderen beginnen?
Wenn man den anderen so versteht, wie Levinas das tut, dann wohl nicht. Und wenn man quasi den Beginn seines Werkes anschaut, dann hat er auch nicht sofort mit dem anderen begonnen, sondern der hat sich eher aufgedrängt. Er ist auf Phänomene gestoßen, die sich quasi nicht mehr von selbst haben erklären lassen, wo es notwendig wurde, in irgendeiner Weise ein anderes mitzubedenken. Und dann hat er versucht, diesem anderen quasi nachzudenken, es in irgendeiner Form nicht einzuholen, aber ihm in irgendeiner Form angemessen zu entsprechen.
Ein Begriff, der in dem Zusammenhang ja sehr oft fällt und für den Levinas ja auch mehr oder weniger bekannt geworden ist, ist der des Antlitzes oder des Gesichts, zwei verschiedene Übersetzungsformen, Le Visage auf jeden Fall. Was ist denn da gemeint? Sind da konkrete menschliche Gesichter gemeint? Irgendwann stellte mir jemand auch die Frage in einem Interview, ob die Schlange ein Gesicht habe. Also das ist ja auch Grund einiger Verwirrung gewesen, was jetzt wirklich mit diesem Antlitz oder Gesicht gemeint ist, von dem Levinas sehr emphatisch spricht.
Zunächst einmal gibt es eine gewisse Begriffsverwirrung, nämlich einfach, Levinas spricht Französisch, das heißt Visage ist quasi eben einer der Termini, den er verwendet, wenn er von Alterität spricht. Er spricht aber auch von einem Fass auf Fass, also von Angesicht zu Angesicht. Also er hat mehrere Begriffe, die er mit Alterität in Verbindung bringt, und dann werden Texte übersetzt und es ist die Frage, was macht man mit diesen Texten? Ist jetzt Visage ein Gesicht oder ist es quasi dieses eher altehrwürdige, geheimnisvolle Wort des Antlitzes, das quasi fast einen religiösen Touch hat? Man kann also darüber streiten. Es fällt aber auf, dass Levinas immer mehr versucht, nicht, also dieses Gesichtähnliche, dieses Antlitzähnliche, immer mehr versucht, nicht quasi als ein herkömmliches Phänomen zu denken. Also so, dass quasi die Fragestellung so laufen könnte, mir begegnet etwas oder jemand, aber das, was mir da begegnet, hat nicht wirklich ein ist nicht wirklich phänomenal beschreibbar. Es ist eher das, was nicht phänomenal beschreibbar ist. Also es wäre dasjenige am Phänomen, was über das Phänomen hinausgeht. Und dann kann man jetzt quasi sagen, vielleicht ist das Antlitz oder das Gesicht einfach der Ort, an dem einem etwas aufgeht, was aber durch den Begriff, den herkömmlichen Begriff des Antlitzes oder des Gesichts, des Phänomens nicht angemessen gedacht wird. Levinas hat in einem relativ späten Interview, also eines der seltenen Interviews, die er auf Deutsch geführt hat, sogar mal zwischen den deutschen Begriffen Gesicht und Antlitz unterschieden und hat sich in diesem Interview für den Begriff des Antlitzes ausgesprochen, damit man eben nicht den Eindruck hat, es handelt sich um ein herkömmliches menschliches Gesicht. Was aber jetzt nicht heißt, dass er es irgendwie religiös aufladen will, sondern dass er eher nur etwas vermeiden will, ein Missverständnis vermeiden will.
Das heißt, wie würdest du das beschreiben, was da passiert in dieser Erfahrung, die eigentlich eine radikale Erfahrung der Unanschaulichkeit ist oder eine Erfahrung, an der das Phänomenale bricht ins Nicht-Phänomenale?
Ja, auch witzig, wie kommt das denn überhaupt drauf? Also man könnte ja zum Beispiel fragen, wenn das Antlitz, jetzt bleibe ich mal bei dem Begriff, dasjenige ist, was mir nicht phänomenal begegnet, woher weiß ich dann, dass es da ist? Also man könnte quasi rein von der Begrifflichkeit her in Frage stellen, ob das überhaupt funktioniert, was Levinas versucht. Aber er hat eigentlich eine andere Strategie, oder er ist gerade keine Strategie, sondern er kommt drauf, dass ihm etwas begegnet. Etwas drängt sich auf, etwas unterbricht ihn, etwas nötigt ihn, von etwas zu sprechen, auch wenn er es nicht auf den Begriff, nicht quasi phänomenal beschreiben kann. Also man kann nicht sagen, was passiert, wenn einem ein Antlitz begegnet, aber man kann sagen, dass da was passiert. Und das Denken, das Alteritätsdenken würde versuchen, damit umzugehen, mit dem, dass da was passiert ist, dass da etwas mich unterbrochen hat.
Wer oder was ist denn der oder die oder das andere? Weil offensichtlich hast du ja schon angedeutet, dass sich das nicht allein auf das Menschliche beschränkt. Da kommt vielleicht von mir auch noch eine weitere Frage, die die theologischen Bezüge nur streift, nämlich was hat die Alterität eigentlich mit Gott zu tun? Hat sie etwas zu tun bei Levinas? Gibt es da überhaupt so etwas wie einen Gottesbegriff? Ist das eine theologische Verbrämung der Alterität? Das fragen sich ja, glaube ich, viele, die beunruhigt sind eher durch die theologischen Bezüge, die bei Levinas ja ohne Zweifel drinnen sind. Wie würdest du das sehen?
Das ist immer witzig, wenn in der Philosophie gefragt wird, was hat das mit Gott zu tun? Also wenn die Philosophen wüssten, was Gott wäre und dann jetzt genau wissen wollen, in welcher Beziehung jetzt irgendeine Philosophie dazu steht. Ich würde die Sache eher vorsichtiger umdrehen und sagen, wenn, dann hätte Gott was mit der Alterität zu tun. Also quasi man könnte sagen, wenn es Gott gibt, dann würde er vermutlich nur in Form einer Alterität oder auf diese Art und Weise erfahrbar werden können. Insofern gäbe es theoretisch eine Nähe zwischen einer Rede von Gott und dem Alteritätsdenken. Konkret beim Levinas ist es genau umgekehrt. Er ist einer der schärfsten Kritiker, vor allem einer theologischen Gottesrede, also einer mehr oder minder metaphysisch angehauchten Gottesrede, weil er ihr vorwirft, genau die Alterität immer sofort durch irgendwelche verobjektivierten Gedankengänge ausgegrenzt zu haben. Das heißt, obwohl strukturell er dem, was man Gott nennen könnte, wenn es so etwas gibt, sehr nahe kommt, ist er ein aktiver Kritiker all dieser Versuche, und zwar genau deswegen, weil diese Versuche seiner Meinung nach immer schon fast im Ansatz scheitern. Jetzt könnte der Theologe natürlich hergehen und sagen, okay, dann macht er halt die bessere Theologie als die Theologen. Das ist ja ein anderes Gespräch.
Der Ausdruck, den das Antlitz in die Welt einführt, widersteht nicht der Schwäche meiner Vermögen, sondern meinem Vermögen zu können. Das Antlitz, eben noch Ding unter Dingen, durchstößt die Form, von der es gleichwohl eingegrenzt wird. Das bedeutet konkret, das Antlitz spricht mit mir und fordert mich dadurch zu einer Beziehung auf, die kein gemeinsames Maß hat mit einem Vermögen, das ausgeübt wird, sei dieses Vermögen nun Genuss oder Erkenntnis. So bedeutet die Anwesenheit des Antlitzes eine nicht abzulehnende Anordnung, ein Gebot, das die Verfügungsgewalt des Bewusstseins einschränkt. Das Bewusstsein wird durch das Antlitz in Frage gestellt. Diese Infragestellung läuft nicht auf das Bewusstsein dieser Infragestellung hinaus. Das absolut andere spiegelt sich nicht im Bewusstsein. Es widersteht dem Bewusstsein so sehr, dass nicht einmal sein Widerstand sich in Bewusstseinsinhalt verwandelt. Die Heimsuchung besteht darin, sogar die Ich-Bezogenheit des Ich umzustürzen. Das Antlitz entwaffnet die Intentionalität, die es anzielt.
Das Missverständnis, das entstehen könnte, ist, dass man die Alterität einfach als den anderen Menschen, der eine andere Psyche hat, etwas anderes wahrnimmt,
also
andere Vorstellungen hat, genau. Und der nie ich bin. Der andere ist ja dann trotzdem ein Mitmensch, jemand, mit dem ich sehr viel teile, jemand, mit dem ich sehr viel gemeinsam habe, jemand, der sich letztendlich doch in eine ganze Ordnung fügt, die für mich verstehbar ist und die mich nicht so wahnsinnig irritiert.
So würde ich quasi das beschreiben, was man nennen könnte, den Alternativ-Anderen. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, es gibt so und so viele andere oder es gibt hier oder dort einen anderen, ich würde sofort einen Beobachterstandpunkt einnehmen, der quasi sagt, da gibt es dich, aber den anderen gibt es auch. Also hier würde man quasi relativ neutral beschreiben, wer diese verschiedenen anderen wären. Das heißt, Hier würde genau jener Gestus nicht gedacht werden, mit dem das Levinasche Denken beginnt, nämlich dass der andere über mich hereinbricht, noch bevor ich irgendeine Ahnung habe, wer oder was das sein könnte.
Die Beziehung zum Antlitz ist von vornherein ethischer Art. Das Antlitz ist das, was man nicht töten kann, oder dessen Sinn zumindest darin besteht, zu sagen, du darfst nicht töten. Es stimmt, der Mord ist ein banales Faktum. Man kann den anderen töten. Die ethische Forderung ist keine ontologische Notwendigkeit. Aber eigentlich ist die Erscheinung dieser ethischen Merkwürdigkeiten, die Menschlichkeit des Menschen, innerhalb des Seins ein Bruch des Seins.
Ich möchte jetzt auf die Ethik von Levinas Denken zu sprechen kommen. Und Levinas sagt ja, dass die einzig angemessene Beziehung zum anderen eine ethische ist. Und unter Vertreterinnen der normativen Ethik hat dieser spezifische Levinasche Ethikbegriff eigentlich immer wieder Verwirrung gestiftet, da man aus seiner Philosophie keine bestimmten Gebote, normativen Regeln, Gesetze, Verhaltensregeln oder gar Handlungsanweisungen ableiten kann. Und auf der anderen Seite spricht Levinas sehr emphatisch von Verantwortung. Wie ist jetzt diese spezielle Verantwortungsethik, der Levinas auf der Spur ist, zu verstehen?
Vielleicht könnte man mal so beginnen, was bei Levinas nicht der Fall ist, ist, dass eine Ethik vor einer Beziehung käme. So quasi erst entwerfe ich mal eine Ethik und dann gestalte ich meine Beziehungen danach. Dann ist es eher umgekehrt. Es tauchen Beziehungen auf, ob das jetzt eine Begehrensbeziehung ist oder quasi eine Störung oder was auch immer. Und ich kann diese Beziehung nicht verobjektivieren. Das heißt, ich muss sie als Beziehung ernst nehmen. Das heißt, ich muss sie eigentlich ethisch ernst nehmen, sodass die Ethik eher eine Konsequenz wäre einer Beziehung und nicht quasi die Norm, die sie begründet oder quasi überhaupt erst ermöglicht. Eine andere Frage wäre natürlich, ob man nicht in der Auseinandersetzung mit einer solchen ethischen Beziehung nicht doch irgendwann mal zu Normen kommen müsste. Aber das wäre noch einmal eine andere Frage. Aber zumindest würde ich sagen, es gibt einen Grund, wieso Levinas nicht mit einer normativen Ethik und auch nicht mit der Ethik als solcher anfangen kann, sondern dass er eher in die Ethik zwangsläufig hineinkommt.
Wie passiert das?
Na, in dem Augenblick, wo ich eine Störung, eine Beziehung, eine Alterität, die mich nicht in Ruhe lässt, wo die auftaucht, bleibt mir eigentlich nichts anderes über, als mich von ihr betreffen zu lassen und in irgendeiner Form damit umzugehen.
Das heißt, kein Wissen davon zu erwerben, genau, Womit das wieder abgeschlossen wäre.
Und ich denke, dass Levinas sagen würde, dass quasi dieses Bewusste mit dem Umgehen, was mir vorangeht, vorausgeht, das ist Ethik. Also er sucht sie nicht als einen Spielplatz auf, sondern quasi sie drängt sich auf. Es bleibt ihm nichts anderes über, als ethisch zu sein, weil es ihm nicht gelingt, die Beziehung abzugrenzen, zu definieren, zu normieren und daher außen vor zu halten. Er muss ethisch werden. Daher dieser Begriff der Verantwortung. Er muss antworten. Er muss Verantwortung übernehmen. Es gelingt einem nicht, auf eine Störung durch den anderen, auf eine Alteritätsbeziehung nicht zu reagieren. Ich kann mich entschließen, es abzulehnen. Das ist aber ein Akt, der etwas voraussetzt, was ich selber nicht begründen kann. Das heißt, ich gerate eigentlich in einen Selbstwiderspruch.
Das heißt, die Ethik geht mir voraus, bevor ich mich dafür oder dagegen entscheiden kann?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, die Ethik geht voraus, weil die Ethik ist nicht etwas, was irgendwie da bloß daherkommt, aber das Ethische an einer Beziehung wird nicht von mir ausgewählt, sondern drängt sich auf.
Und wie ist das, wenn du sagst, ich kann eben nicht anders als immer schon auf den Anspruch des anderen antworten? Wie ist das umgekehrt? Ist nicht der andere auch immer schon in meinen Anspruch verwickelt? Ist er nicht genauso verantwortlich für mich, wie ich für ihn?
In gewisser Weise vermutlich ja. Die Frage ist nur, woher soll ich das wissen? Also, wenn ich mir vorstellen würde, der andere ist auch so einer wie ich, dann hätte ich ihn quasi schon wieder verobjektiviert. Dann hätte ich gesagt, der andere ist bloß ein alter Ego, ebenso einer wie ich, und ich hätte ihn da definiert und ich hätte ihn quasi in seiner Alterität gerade nicht ernst genommen. Wenn ich ihn in seiner Alterität ernst nehme, dann kann ich aber nicht von vornherein sagen, er ist auf dieselbe Art und Weise in die Pflicht genommen wie ich. Ich werde das nicht ausschließen können. Ich werde nicht sagen, der andere ist mir überhaupt nicht verantwortlich. Aber ich werde eher so sprechen müssen wie Levinas: Wenn, dann bin ich dem anderen gegenüber mehr verantwortlich als er mir, weil ich bin ihm unmittelbar, genau jetzt verantwortlich. Wie sich das für den anderen verhält, können wir ja sagen.
Das heißt, diese Ethik baut sich keinesfalls auf Reziprozität auf, sondern auf dieser asymmetrischen Beziehung, die für mich immer an die erste Stelle setzt. Also ich bin immer in der ersten Person angesprochen und darf vom anderen nie sagen, dass er diese erste Person ist.
Ich würde eher sagen, ich bin in der zweiten Person, also oder, keine Ahnung, welche Person, aber jedenfalls nicht in der ersten. Also ich bin nicht das Subjekt der Handlung, ich bin eher der Antwortende, der Responsive, der Reakteur, nicht der Akteur. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es quasi so etwas wie eine symmetrische Beziehung nicht geben kann. Nur die wäre nicht ein Ziel, die wäre höchstens ein Effekt. Ja, die könnte sich ergeben, wäre schön für alle Beteiligten, aber ich kann sie nicht anziehen, weil wenn ich sie anziehe, verfehle ich sie.
Die Verantwortung für den anderen kann nicht in meinem Engagement, nicht in meiner Entscheidung ihren Anfang haben. Die grenzenlose Verantwortung, in der ich mich vorfinde, kommt von diesseits meiner Freiheit, von einem früher als alle Erinnerung, einem später als alle Vollendung, vom Ungegenwärtigen, dem schlechten, nicht ursprünglichen, anarchischen, von einem diesseits oder jenseits des Seins. Ich weiß nicht, ob man von einer Phänomenologie des Antlitzes sprechen kann, denn die Phänomenologie beschreibt das, was erscheint.
Levinas hat ja der Tradition der Phänomenologie vieles zu verdanken. Sein Denken zeigt deutliche Spuren der Auseinandersetzung sowohl mit Edmund Husserl als auch mit Martin Heidegger. Levinas war nicht nur ein Jahr lang, nämlich ich glaube 1928/29 Hörer bei Husserl, er hat auch die kartesianischen Meditationen Husserls erstmals ins Französische übersetzt, womit dann auch die Rezeption im französischen Sprachraum eingeleitet wurde. Nun kann man sicherlich sagen, dass die Levinasche Phänomenologie der Beziehung zum anderen ziemlich viele phänomenologische Ausgangspunkte nimmt. Nämlich einerseits arbeitet er mit der Struktur der Zeitlichkeit, die Leiblichkeit spielt für ihn eine große Rolle. Und relativ oft sagt er auch, dass sein Denken sich selbst, also dass er es als Phänomenologie versteht, nämlich insofern er vom Erfahren ausgeht, insofern er nach dem Erscheinen fragt, spezifisch nach dem Erscheinen des anderen und insofern es dem Gegenstand des Bewusstseins, der Alterität in seiner Konstitution nachgeht, das Levinasche Denken. Nur bei all dieser Phänomenologie, Anlehnung und Aufnahme mit dieser spezifischen Fragestellung scheint Levinas ja die Phänomenologie auf den Kopf zu stellen, ja eigentlich mehr noch ihre Grundbegriffe von innen her zu sprengen. Ich möchte es da mit einem Wort von Levinas auf den Punkt bringen. Bei ihm handelt es sich nicht mehr um ein Bewusstsein der Infragestellung, sondern um die Infragestellung des Bewusstseins selbst. Wie sieht diese transformierte Phänomenologie jetzt aus, die Levinas betreibt? Und wo würdest du sagen, sind die Sprengsätze, die er in der husserlschen Phänomenologie legt?
Ich würde sogar wieder mal vermeiden, von solchen Sprengsätzen sprechen zu wollen oder die aufsuchen zu wollen, sondern zunächst mal betonen, dass dem Levinas eigentlich gar nichts anderes überbleibt, als Phänomenologe zu werden und auch zu bleiben in einer gewissen Hinsicht. Weil es gerade zu dem, was er Alterität nennt, keinen anderen denkbaren Zugang gibt, als über eine wie auch immer geachtete Phänomenalität. Allerdings, und jetzt kommt quasi das, wo er quasi die Phänomenologie an ihre Grenzen treibt, es interessieren ihn nicht die Phänomene, die quasi die zeigen, was ist, sondern es interessieren ihn jene Phänomene, die in irgendeiner Weise nicht aufgehen, also die, an denen irgendwie sichtbar wird, dass es um etwas anderes geht. Man könnte also ein bisschen flapsig sagen, es geht um eine Phänomenologie des Nicht-Phänomenalen. Aber das muss ich phänomenologisch machen. Und jetzt kann man wieder streiten. Quasi nennt man das noch Phänomenologie, wenn man sagt im klassischen Sinne, nein. Wenn man sagt, aber dann ist es keine Phänomenologie mehr, dann stimmt es auch nicht. Weil wenn man sein Denken in irgendeiner Form beschreiben will, bleibt einem nur eine phänomenologische Beschreibung über. Man muss, oder man sieht sich genötigt, Phänomenologie größer denken zu müssen, als die klassische Phänomenologie das selber getan hat.
Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch den Begriff der Spur erläutern, weil der scheint mir da recht wichtig zu sein, nämlich vom Phänomenalen selbst führt da etwas wie eine Spur zu dem, von dem du sagst, dass Levinas genötigt ist, davon zu sprechen.
Ja, wieder gibt es quasi das Problem mit dem Begriff. Normalerweise ist eine Spur sowas wie ein Ritzer irgendwo im Sand oder quasi auf einem Stein, das dann der Archäologe in irgendeiner Form dann rekonstruieren kann. Darum geht es ihm nicht. Levinas, wenn er von der Spur spricht genau von solchen Phänomenen, die etwas zeigen, was im Phänomen selber nicht aufgeht. Jetzt kann man sagen, was soll das sein? Und natürlich ist das die falsche Frage. Die Frage müsste eher lauten, wie kann so etwas auftauchen? Und also Levinas versucht Anfang der 60er Jahre eben diesem Spurbegriff näher nachzugehen und formuliert ihn als eine Störung der Ordnung. Also wenn etwas die herrschende Ordnung so stört, dass die Ordnung auch nachträglich nicht wiederhergestellt werden kann, dass quasi diese Störung nicht nachträglich wegerklärt werden kann, dann hat sich hier etwas gezeigt. Ich weiß zwar nicht was, aber ich weiß das. Und genau das nennt er dann eine Spur. Also die Spur ist quasi ein Phänomen, das aber etwas anderes oder mehr als das zum Ausdruck bringt, was ein Phänomen normalerweise in phänomenaler Hinsicht zum Ausdruck bringt. Also die Spur ist so etwas wie ein Angelpunkt zwischen der Alterität und der phänomenalen Gegebenheit.
Kannst du da ein Beispiel anführen vielleicht?
Levinas gibt selber einmal ein Beispiel. Und das ist ein bisschen schräg. Er sagt, er sitzt am Tisch und plötzlich schreckt er auf und sagt, hat es nicht geläutet? Und er geht zur Tür und er bringt das Beispiel zweimal. Einmal steht wer vor der Tür und einmal nicht. In dem Beispiel, wo jemand vor der Tür steht, wo man also nachträglich sagen kann, es hat tatsächlich geklopft. Ich habe es nur quasi eher so im Unterbewusstsein mitgekriegt. War es keine Spur. Wenn er zur Tür geht und niemand ist draußen und es gibt quasi auch keine andere Erklärung, was da geklopft haben könnte, dann war es eine Spur. Weil es ist nicht nichts passiert. Er ist aufgeschreckt. Aus welchem Grund auch immer. Also genau dann, wenn ich ein Phänomen benennen kann, ohne quasi die Begründung, also prinzipiell die Begründung nicht mitbenennen zu können, dann wäre es so etwas wie eine Spur.
Das heißt, die Spur ist so etwas wie eine konstante Beunruhigung, die ich nicht mehr in einem anderen System wieder auflösen kann und sie erklären kann. Das heißt, ich kann das Rätsel der Spur nicht lösen.
Ich kann es auch nachträglich nicht erklären, das ist der Punkt. Also ich kann quasi auch nachträglich die Störung nicht wieder in eine Ordnung integrieren.
Das Leuchten der Spur ist rätselhaft, das heißt, es ist zweideutig, noch in einem anderen Sinne, durch den es vom Erscheinen eines Phänomens sich abhebt. Es kann nicht als Ausgangspunkt einer Beweisführung dienen, wie es unerbittlich in die Immanenz und ins Sein führen würde. Das Unendliche lässt sich also nicht an seiner Spur verfolgen, wie das Wild durch den Jäger.
Levinas ist ein Denker des Endlichen. Und er wagt es auch nicht, aus der Position des Endlichen heraus das Absolute zu denken. Also da ist er vorsichtig genug.
Und weil dann noch die Autorität verschwinden würde.
Genau.
Weil du vom Endlichen gesprochen hast, möchte ich auch noch auf die Beziehung zum Werk Heideggers kommen, der sich ja auch als ein Denker der Endlichkeit versteht. Levinas sieht einerseits Heideggers großes Verdienst darin, dass er die Verbalität, wie er sagt, des Wortes Sein wiedererweckt habe. Er sagt auch, dass es für einen Philosophierenden heute unerlässlich ist, das heideggersche Denken zu durchqueren, sei es auch nur, um sich wieder davon zu entfernen. Offensichtlich haben viele heideggersche Themen wie die ontologische Differenz von Sein und Seienden, die Zeitlichkeit, der Tod, die Geschichtlichkeit, die Sprache und so weiter, auch Levinas, immer umgetrieben. Aber das hat er nicht in Heidegger-Manier fortgesetzt. Oder doch?
Zunächst mal ja, also doch, weil er eben quasi das letzte Jahr bei Husserl gehört hat und quasi das erste Jahr bei Heidegger. Und für ihn war Heidegger eigentlich der Interessantere und er hat durchaus in diese Richtung gedacht. Durch den Krieg und also durch den Nationalsozialismus und durch den Verdacht, dass Heidegger sich nicht quasi von diesem Nationalsozialismus genügend entfernt hätte, ist da quasi eine Diskrepanz oder quasi ein Widerwillen aufgetaucht, der sich bald auch theoretisch niedergeschlagen hat. Levinas hat quasi Heidegger in seiner Frühzeit gekannt und dieser frühe Heidegger spricht zum Beispiel vom Sein des Seienden, also er versucht am Seienden das Sein in irgendeiner Form herauszuarbeiten oder herauszuschälen und Levinas muss, wenn er versucht die Alterität zu denken, eigentlich sagen, Es müsste das an dieses Sein ohne das Seiende, ohne diese Vermittlung herankommen. Das heißt, er findet relativ früh, kurz nach dem Krieg, quasi einen Grund, ein Argument, quasi nicht mehr Heideggerianer zu sein. Er will das Sein ohne das Seiende denken können. Heute können wir quasi im Rückblick feststellen, dass zu derselben Zeit wo Levinas das getan hat, Heidegger das auch getan hat, er hat es nicht publiziert. Also man könnte durchaus eine Nähe zwischen Heidegger und Levinas, oder zum späteren Heidegger und Levinas rekonstruieren oder quasi aufrechterhalten. Aus politischen und etlichen anderen Gründen ist es aber de facto dazu nicht gekommen. Levinas hat deutschen Boden nie mehr betreten. Thank you.
spreche von der Verantwortung als der wesentlichen, primären und grundlegenden Struktur der Subjektivität. Denn ich beschreibe die Subjektivität mithilfe ethischer Begriffe. Die Ethik erscheint hier nicht als Supplement zu einer vorgegebenen existenziellen Basis. Innerhalb der als Verantwortlichkeit verstandenen Ethik wird der eigentliche Knoten des Subjektiven geknüpft.
Noch etwas zur Endlichkeit, nämlich antithetisch. Levinas erstes großes Hauptwerk trägt ja den Titel Totalität und Unendlichkeit, also auch ein Denker des Unendlichen in gewisser Weise. Und ich möchte dich da was fragen, was auf eine werkgenetische Spur führt. Man spricht ja von zwei großen Hauptwerken von Levinas. Das erste aus 1961, eben Totalité et Infinie, und das zweite 1974, Jenseits des Seins oder Anders als Sein geschieht, auf Französisch Autrement qu'être, au-delà de l'essence. Und da tut sich ja was zwischen diesen beiden Hauptwerken. Wie kommt Levinas von der Unendlichkeit und dem Versuch über die Exteriorität, wie er dieses erste Hauptwerk nennt, zu Jenseits des Seins?
Mit diesem ersten Hauptwerk Totalität und Unendlichkeit, das eben 1961 erschienen ist, gibt Levinas so mehr oder minder eine Zusammenfassung seines ganzen Nachkriegsdenkens. Also es ist tatsächlich also eine große Zusammenschau seiner bisherigen Entwürfe. Und erstaunlicherweise, kurz nach der Publikation passiert einiges. Einer seiner Freunde, Maurice Blanchot, schreibt, glaube ich, innerhalb von ein oder zwei Monaten eine mehr oder minder vernichtende Rezension. Ist nicht, weil das Buch schlecht ist, sondern er sagt, das funktioniert so nicht. Und ein späterer Freund von ihm, Jacques Derrida, wird einige Zeit später in dasselbe Horn stoßen. Levinas versucht in Totalität und Unendlichkeit die Alterität zu denken. Er versucht sie quasi als eine Exteriorität zu denken, als genau dasjenige, was eben nicht vom Ich beherrscht werden kann, was mir quasi bei Definitionen mehr oder minder außerhalb ist. Und bemerkt nicht, dass hier quasi ein Haken ist, nämlich genau den, den ich früher schon genannt habe, wenn die Alterität etwas so außerhalb von mir selbst ist, dass es quasi keine Verbindung, keine Brücke, keine wie auch immer geartete Verbindung gibt, dann ist die Frage, woher weiß ich, dass diese Alterität überhaupt da ist, wird die Alterität nicht bloß zum Gedankenkonstrukt.
Dieses Unendliche, von dem er auch im Zusammenhang mit Descartes spricht.
Genau, also das Unendliche in dem Sinne, dass es etwas wäre, was eben nicht begrenzt, wäre, dass quasi nicht auf eine Grenze hinausläuft. Und die Frage ist, wie sollte ein solches Unendliches im Endlichen, aus dem ich nie herauskomme, in irgendeiner Form erfahrbar sein? Ist es nicht bloß ein Konstrukt? Also es geht nicht darum zu sagen, das Alteritätsdenken ist falsch, sondern es geht eher darum zu sagen, so funktioniert es nicht. Hier ist immer noch ein starkes Subjekt, das sich quasi die Alterität nur vorstellt. Und genau das, also Levinas hat quasi diese frühe Kritik selber sehr schnell quasi akzeptiert und hat selber, glaube ich, ein halbes Jahr nach dem Erscheinen des Buches die ersten Vorträge gehalten, wo er versucht, eben diese Spur zu denken. Also jene Störung, die sich mir aufdrängt und nicht mir außerhalb gedacht wird, sondern eine Störung, die mich unmittelbar angeht. Und das zweite Hauptwerk wird der Versuch sein, das Konzept der Alterität auf eine neue Art und Weise zu denken, nämlich genau im Ausgang von dieser Spur.
Im Prinzip reißt sich das Ich von seiner ersten Person nicht los. Es trägt die Welt. Die Subjektivität, indem sie sich in der Bewegung selbst konstituiert, in der ihr aufgetragen wird, für den anderen verantwortlich zu sein, reicht bis zur Stellvertretung für den anderen. Sie nimmt die Bedingung oder die Unbedingtheit des Geiselseins auf sich. Die Subjektivität als solche ist ursprünglich Geiselsein. Sie geht bis dahin, für die anderen zu büßen. Man kann an dieser utopischen und für ein Ich unmenschlichen Vorstellung Anschluss nehmen. Doch die Menschlichkeit des Menschlichen, das wahre Leben, ist abwesend. Menschlich sein. Das bedeutet, so zu leben, als wäre man nicht ein Seiendes unter Seienden.
Ich möchte jetzt noch auf Jenseits des Seins zu sprechen kommen. Da tauchen ja einige Begriffe auf, die recht seltsam anmuten für den philosophischen Jargon. Ich erwähne nur die Besessenheit, von der Levinas etwas spricht, oder die Schwangerschaft. Das deutet auch an, dass Levinas hier wirklich beginnt, die Alterität ganz anders zu denken, als er das in Totalität und Unendlichkeit macht.
Ja, ich habe das vorhin kurz erwähnt, dass quasi Jenseits des Seins mehr oder weniger der Versuch ist, nicht mehr in die Fallen von Totalität und Endlichkeit zu gehen. Und Besessenheit und ein paar andere Termini bringen Phänomene zum Ausdruck, die da helfen könnten. Zum Beispiel das eine Problem war, eben die Alterität als eine Exteriorität zu denken, bei der es quasi keine wie auch immer geartete Beziehung, Berührung oder so etwas geben kann. Das wird jetzt quasi überwunden durch den Begriff der Besessenheit oder auch der Vulnerabilität, also quasi der Verwundbarkeit. Also Levinas interessiert nicht das Phänomen der Verwundung oder des Verwundetseins, sondern der Verwundbarkeit, also quasi noch bevor was passiert ist. Und er sagt, im Phänomen der Verwundbarkeit ist mich ein anderer eigentlich bereits schon angegangen, bevor er mich angegangen ist. Weil wenn es da keinen anderen gäbe, ja, wem gegenüber wäre ich dann verwundbar? Das heißt, das Phänomen der Verwundbarkeit ist ein Phänomen in mir selber, ist bereits zur Spur, genau in diesem Sinne wäre die Spur zu verstehen, zur Spur für den anderen gewesen. Ich bin bereits vom anderen besessen, bevor er mir begegnet. Das, was quasi logisch wie eine absolute Paradoxie und ein Unsinn sich anhört, wird quasi an solchen sehr sinnlichen Phänomenen eigentlich sehr schön deutlich. In der Verwundbarkeit bekomme ich Angst. Ja? Der andere ist mich tatsächlich schon angegangen.
Und genauso ist ein Begriff hier sehr wichtig in Jenseits des Seins, nämlich der des Traumas, wo man sagen kann, es ist immer schon etwas passiert. Vielleicht hier noch ein kurzer Hinweis: in diesem Interviewband mit Philipp Nemo fragt Nemo eben Levinas, wie beginnt man zu denken? Und Levinas antwortet, vermutlich beginnt es mit Traumatismen. Ist jetzt die Levinasche Philosophie eine Philosophie des Traumas? Weil da muss man ja auch darauf achten, dass hier nicht einige Missverständnisse aufkommen.
Ja, da müsste man tatsächlich schauen, dass man das Trauma in einem ernsthaft psychoanalytischen Sinne versteht. Das Trauma wäre quasi nicht in irgendeiner Form ein Unfall oder quasi ein Unvermögen irgendeines Subjekts, sondern das Trauma ist quasi jene Erfahrung, in der mir etwas begegnet, was ich genau nicht, mit dem ich nicht Herr werden kann. Das heißt, derjenige, also wenn zwei Personen dieselbe Erfahrung machen, die eine ist traumatisiert und die andere nicht, dann ist die nicht traumatisierte eigentlich weiter vom Phänomen weg, weil sie hat quasi einfach katalogisiert, was da gewesen ist. Ah, das war es. Zwar unangenehm, aber ich habe es kapiert. Während die traumatisierte Person so aus der quasi aus dem Gleichgewicht geworfen wird, dass man sagen kann, sie ist tatsächlich von der Alteritätserfahrung besessen. Also hier taucht im psychoanalytischen Begriff des Traumas wiederum ein Phänomen auf, das man als eine Spur bezeichnen könnte. Und wenn Levinas sagt, dass eigentlich das Denken mit einer Traumatisierung beginnt, dann versucht er eben zum Ausdruck zu bringen, es beginnt eben nicht mit einem Willen, sondern mit einem Einbruch, den ich dann in irgendeiner Form entsprechen muss. Kleine Nebenbemerkung, damit man nicht die Panik kriegt, das heißt nicht, dass wir jetzt alle Traumen suchen sollten, aber genau das würde es ja nicht sein. Weil wenn ich quasi ein Trauma suche, dann habe ich es schon wieder verzweckt. Also keine Angst, es geht nicht darum, dass man dass nur quasi der im psychoanalytischen Sinne Traumatisierte denken kann, sondern es geht hier um eine Struktur.
Und man müsste möglicherweise auch damit bedenken, dass es Levinas philosophisch gesprochen um eine Subjektkritik geht und insofern er diese pathologisch anmutenden Begriffe nicht dafür verwenden möchte, um wirklich ein pathologisch geschädigtes, konkretes Subjekt zu bezeichnen und dann auch noch zu sagen, das ist das Ethischste aller Subjekte, sondern einfach um die Souveränität des klassischen Subjektbegriffs zu unterwandern, in der Weise, dass er wirklich versucht zu zeigen, da ist immer schon etwas da gewesen. Diese Souveränität ist eigentlich, wenn man so will, die große Illusion der Philosophiegeschichte.
Das ist das Entscheidende quasi an der Lektüre von Jenseits des Seins, dass die Worte, Begriffe, Termini, die dort auftauchen, die kommen nicht aus dem Lexikon. Ja, also die kann man nicht einfach nachschlagen und nachher weiß man es. Sondern man muss sie tatsächlich lesen. Man muss quasi schauen, wie die einzelnen Begriffe zueinander in Beziehung stehen. Und dann kriegt man mit, dass dieser Text eigentlich mehr zwischen den Zeilen spricht, durch die Gesten, die er ins Werk setzt. Zum Beispiel, wenn Levinas etwas sagt, und im nächsten Satz das quasi sofort in Frage stellt, mehr oder minder zurücknimmt, dann aber wieder einen Einspruch gegen seinen Einspruch vornimmt und so quasi die ganze Zeit hin und her gegen sich selbst argumentiert, nur um dann, wenn er quasi selber etwas sagt, das dann im Konjunktiv zu formulieren. Also hier tut sich etwas. Hier werden nicht Aussagesätze produziert, um irgendein Bild zu malen, das irgendwo mal erkannt worden wäre, sondern hier wird tatsächlich versucht, Denken nachzuvollziehen.
Das heißt, Levinas tastet in seiner Sprache selbst immer nach der Alterität und setzt sie nicht?
Ja, das Tasten wäre schon wieder zu viel. Es gibt eines der letzten Kapitel, ist quasi eine affirmative Lektüre des Skeptizismus. Ja, also es geht jetzt nicht darum, quasi den philosophischen Skeptizismus nachzubeten und alles quasi prinzipiell anzuzweifeln und in Frage zu stellen, sondern es geht um den Gestus. Also nicht er tastet positiv nach irgendetwas, sondern er stellt sich selbst und andere immer in Frage, um zu sagen, das kann es aber auch nicht gewesen sein, aber das auch nicht. Und dann kommt man sehr wohl weiter. Man muss quasi lernen, auf eine andere Art und Weise zu sprechen, als quasi mit Aussage, mit konstatierenden Sätzen, mit Aussagen.
Das heißt, dieses immer weiter Nachfragen, wäre das schon so etwas wie die ethische Haltung, die Levinas uns nahelegen möchte?
Man könnte es mal ganz, ganz formal, strukturell quasi betrachten. Derjenige, der auf diese Art und Weise denkt, agiert und spricht, der kann dem anderen gar nicht Gewalt antun. Also jetzt noch ohne definiert zu haben, was Ethik wäre, dann sagen, diese Haltung ist quasi einiges ethischer, einfach von ihrer Struktur her, als quasi die schönsten Konzepte. Also insofern könnte man sagen, dass es hier eine Performance von Ethik gibt, und nicht entsprechend über ihn.
Je mehr ich zu mir komme, desto mehr lege ich, unter dem Trauma der Verfolgung, meine Freiheit als konstituiertes, wollendes, herrschendes Subjekt ab, desto mehr entdecke ich mich als verantwortlich. Je gerechter ich bin, desto schuldiger bin ich. Auf sich zurückkommen heißt nicht, sich bei sich selbst einrichten, selbst wenn man aller Errungenschaften beraubt wäre. Es heißt, wie ein Fremder sogar bei sich selbst verjagt werden, in seiner Identität angefochten werden und sogar in seiner Armut, die noch wie eine Haut das sich umschließen und es so in eine Innerlichkeit einsetzen könnte, in der es schon um sich selbst versammelt, schon Substanz wäre. Es heißt, immer wieder aufs Neue sich leer machen von sich selbst, sich von sich selbst lösen, wie bei der fortwährenden Blutung eines Bluters. In sich gestört so sehr, dass keine eigene Intention mehr bleibt, sich immer weiter aussetzend, über den Akt des Sich-Aussetzens hinaus, der dem eigenen Ausgesetztsein entspräche.
Ich möchte noch auf ein Begriffspaar kommen, das auch recht prominent ist in Jenseits des Seins, nämlich das vom Sagen und dem Gesagten. Das scheint Levinas sehr wichtig zu sein, hier eine Differenz zu machen. Was ja wieder ein bisschen anklingt, ist das Verobjektivierte, nämlich das Gesagte und das Sagen, das sich letztlich nie in einem Gesagten festmachen lässt oder auch nicht darin aufgeht.
Mhm. Levinas ist zunächst einmal, wie gesagt, skeptisch gegenüber allem Gesagten, weil das quasi so verobjektivierend daherkommt. Hier wird etwas gesagt und das sei so und da steht es jetzt und wir haben es zu glauben oder wie auch immer damit umzugehen. Von daher interessiert ihn zunächst das Gesagte nicht oder er sieht es quasi als eher etwas zu Kritisierendes. Aber er erkennt am Gesagten diesen Gestus des Sagens. Also auch wenn hier jemand im Endeffekt bloß irgendwas behauptet hat, ist die Frage, wie kommt er auf die Idee? Und zwar jetzt nicht in dem Sinne, was hat er sich dabei gedacht, sondern wie kommt überhaupt diese Motivation zustande, überhaupt etwas zum Ausdruck zu bringen? Also tut sich hier nicht vor der Konstruktion des Gesagten etwas? Drückt sich hier nicht ein Sagen aus, das quasi vor dem Gesagten da ist und wo das Gesagte nur quasi der mehr oder minder schale Abklatsch ist. Wenn ich da kurz weitergehen darf, die Sache dreht sich aber um, weil er dann gegen Ende seines Buches sagt, ja, aber dieses Sagen, um das es ginge, kann nur präsent, erfahrbar, phänomenologisch werden als Gesagtes. Das heißt, es ist das Gesagte plötzlich nicht mehr bloß dasjenige, was etwas konstatiert und definiert, sondern das Gesagte ist plötzlich der Ort, an dem ein Sagen auftreten kann oder quasi Wirklichkeit werden kann oder erfahrbar werden kann. Und quasi gegen Ende des Buches geht es nicht mehr darum, hinter das Gesagte zu schauen, sondern quasi ein solches Gesagtes zu produzieren, das ein Sagen zum Ausdruck bringt. Dann kommt genau dieser Gestus eines Schreibens heraus. Also er schreibt ein Buch, aber wenn man zuhört, ist da nicht etwas konstatiert, sondern da ist eine ganze Menge Infos geraten.
Denn Sagen ohne Gesagtes bliebe ja auch eine Unmöglichkeit, oder?
Würde als Begriff gar nicht existieren, weil spätestens wenn ich ihn ausspreche, wäre er gesagt.
Eben, und das ist wahrscheinlich aber, was du jetzt beschrieben hast, dass dieses Gesagte, in dem ein Sagen noch wach sein soll, das wäre die Vorstellung von Levinas, was auch Philosophie wäre.
Was die Philosophie wäre, dann quasi der Versuch, quasi ein Gesagtes zu produzieren, das nicht bloß ein Gesagtes wäre. Also das quasi die Ordnung stört. Also quasi, wie kann ich selbst die Ordnung stören? Also wenn Alterität bedeutet, dass meine Ordnung durch den anderen gestört wurde und dadurch kann ich überhaupt erst eine Ahnung bekommen, in welche Richtung es geht, dann ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Was ist dann jetzt von mir gefordert? Soll ich es einfach definieren und immer daneben hauen? Nein, ich müsste eigentlich eine solche Antwort, ein solches Zeugnis von dem, was mir begegnet, geben, dass das Zeugnis selbst die Ordnung wiederum stört. Das heißt, das Kriterium für ein angemessenes Sprechen wäre, dass quasi die Störung, von der das Sprechen sprechen möchte, durch das Sprechen selbst wieder performiert wird, also quasi weitergegeben wird, weiter sichtbar wird. Also ich muss selber zur Störung der Ordnung werden.
Und das wäre auch der Gestus, mit dem man Levinas lesen sollte. Also nicht als eine bloße Beschwörung von Alterität, der wir dann ethisch erliegen sollen, sondern als der Versuch, diese Störung zu sagen.
Wobei natürlich das sollte wieder ein Haken ist. Ne? Also quasi, ich soll nicht so sprechen, es bleibt, also wenn ich ihn ernst nehmen möchte, dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes über, als genau diesen Gestus quasi in seinem Werk zu schätzen und wahrzunehmen. Weil der andere Gestus, etwas zu konstatieren, der in Totalität und Unendlichkeit mehr oder minder noch da war, obwohl auch dort von der Alterität gesprochen werden sollte, dieser Gestus hat eben nicht funktioniert.
Das heißt, es geht auch um eine andere Form eine andere Form von Philosophie. Genau. Nämlich keine, die sich selbst findet oder eben Aussagesätze macht oder erkenntnistheoretische Thesen aufstellt und so weiter und so fort, sondern eine Philosophie, die dadurch eine neue Form findet, dass sie beginnt, der Alterität zu antworten. Und kann man vielleicht insofern verstehen, dass Levinas Ethik als die erste Philosophie bezeichnet?
Wenn man quasi Ethik mit dieser Beziehung, also jetzt mit dieser Alterität, also nicht mit Beziehung in Verbindung bringt, also nicht mit der Relation zwischen irgendwelchen zwei Dingen, sondern tatsächlich mit seiner Alteritätsrelation, dann ist das, nämlich diese Alteritätsrelation, das, woraus alles gemacht ist. Weil der Rest ist quasi nachträgliches, gewolltes Konstrukt. Nur nochmal, um quasi wieder Missverständnisse zu vermeiden, das heißt nicht, dass man jetzt nicht mehr so reden darf, wie man vorher geredet hat, oder dass es plötzlich jetzt im Prinzip andere Themen oder so etwas gehen würde, oder dass man nur noch unverständlich daherquatscht. Nein, sondern man muss dasselbe tun, aber erkennen, dass es eigentlich um ganz etwas anderes geht. Also man muss quasi im Gesagten nicht bloß das Gesagte erkennen, sondern das Sagen erkennen. Ich muss beim Produzieren von Gesagten nicht bloß versuchen, Gesagtes zu produzieren, sondern ich muss versuchen, mit dem Gesagten ein Sagen ins Werk zu setzen. Also es geht nicht darum, irgendwas auszusteigen und irgendwas anderes zu machen, sondern dasselbe auf eine ganz andere Art und Weise lebendig werden zu lassen.
Das heißt letztlich, also ich bin einerseits dazu aufgerufen, dem anderen zu antworten, aber auf der anderen Seite als Philosophierende, wie Levinas das vielleicht sehen würde, dazu aufgerufen, Zeuge für den anderen zu sein.
Genau. An mir muss man erkennen, für wen ich den anderen halte. Nicht quasi am Gesagten, sondern an meinem Gestus. Ja, wie gehe ich tatsächlich mit um? Wie spreche ich ihn an? Gibt es da quasi eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie historisch ist oder quasi gut erfunden, so quasi, dass Levinas einmal gesagt hätte, man könnte seine ganze Philosophie in einen Gestus zusammenfassen und der wäre: nach Ihnen, mein Herr. Also, wenn man diesen Gestus nicht als Unterwürfigkeit, sondern als Anerkennung des anderen ernst nimmt, dann drückt sich da wirklich eine ganze Menge aus.